Bevor es losgeht, einmal Werbung in eigener Sache. Bei Lemken sind die Blue Deals gestartet. Das bedeutet, höchste Präzision trifft auf maximale Ersparnis. Wo du am besten sparen kannst, erklärt dir dein Händler vor Ort oder schau unter lemken.com/bluedeals.
Das ist Boden und Ständig.
Mit Carina Dünchem und Johannes Kisters.
Gemeinsam sprechen wir über die Landwirtschaft, powered by Lemken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Boden und Ständig mit mir und Johannes. Guten Morgen, Johannes.
Ja, guten Morgen, Carina. Ich hoffe, dir geht's gut heute. Montagmorgen ein bisschen später als sonst. Können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Wie war denn so dein Start in die Woche heute Morgen?
Ja, tatsächlich ein bisschen chaotisch, wie das halt immer so ist am Montagmorgen. Vor allen Dingen, weil ich gerade ja irgendwie auch so ein, ich möchte schon fast sagen, Jet-Set-Leben führe. Ich bin ja irgendwie nur unterwegs und von Termin zu Termin am Hetzen. Und natürlich muss man da auch ein bisschen gucken, dass der Betrieb nicht den Bach runtergeht in der Zeit. Und ja, deswegen.
So schlimm, ja.
Nee, aber wie das halt immer so ist, ne? Ich meine, wenn man alleine die E-Mails, die da täglich reinkommen und so mal abarbeitet, da hat man schon mittlerweile einen kleinen Stapel, der da auf einen zukommt, wenn man mal irgendwie ein paar Tage unterwegs ist und dann sagt, okay, ich bin jetzt halt mal hier und konzentriere mich halt gerade mal auf was anderes, weil ich bin auch kein Freund davon. Also, ne, manchmal hat man ja so E-Mails, die hast du dann gerade rucki-zucki beantwortet, aber dann gibt's ja auch einfach Sachen, wo man sich ein bisschen mehr dahinter klemmen muss oder nochmal Unterlagen raussuchen muss oder wie auch immer. Und das sind dann so Sachen, die bleiben dann halt schon mal liegen, wenn man so viel unterwegs ist, ne?
Bist du denn ein Typ, da fällt mir gerade ein, der auch gerne E-Mails am Handy beantwortet? Also magst du, oder ich meine, aufgrund deiner Tätigkeit als Fachkreatur bist du ja viel am Handy aktiv. Ich glaube, das haben wir auch schon besprochen, aber kannst du gut lange Texte am Handy schreiben?
Tatsächlich nicht. Also ich bin dann doch lieber, also wenn es wirklich lange E-Mails sind, ich sage ja so kurze E-Mails, wo dann wo es nur um eine kurze, knappe Antwort geht, weil es eine Frage im Raum steht oder so, dann mache ich das schon. Aber längere E-Mails verfasse ich doch einfach gerne mit Ruhe am Laptop, weil ich finde das auch manchmal echt anstrengend auf diesen kleinen Bildschirm. Also ich habe jetzt auch so ein paar E-Mails dann tatsächlich, zum Beispiel auf dem Weg zur Eurotier, wenn man nur Beifahrer ist, dann kann man die Zeit natürlich immer ganz gut nutzen, ne? Weil ich sage halt auch immer so, an sich, wenn man alleine mit dem Auto unterwegs ist, ist diese Fahrzeit ja auch einfach immer irgendwie, wie soll ich sagen, verschenkte Zeit, ne? Da machst du ja auch nicht viel dann im besten Fall nebenbei. Und dann mache ich das schon mal oder habe dann irgendwie mein iPad unterwegs dabei. Da habe ich auch extra so ein, so eine Tastatur noch für eine Handyhülle mit Tastatur, iPhone-Hülle mit Tastatur, genau. Weil ich das einfach angenehmer finde einfach und auch so, ich bin auch so ein Mensch, der, also ich, bevor ich das dann losjage, dann lese ich das auch gerne nochmal durch und das ist halt auf so einem kleinen Bildschirm von einem Handy irgendwie dann doch, finde ich, immer anstrengend, also lieber tatsächlich am PC.
Das stimmt. Ich finde auch so Menschen, die grundsätzlich alles fast am Handy machen, das finde ich immer sehr bemerkenswert, die dann sagen, ja, ich brauchte, weil ich habe immer auch, ich habe noch zu Hause einen Laptop privat, sag ich, bei dem brauchen wir auch hier. Weil es gibt ja manche, die machen alles mit dem Handy tatsächlich. Alle so, wenn die sich irgendwo anmelden oder seid jetzt nur, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, unser Anmeldeportal vom Kindergarten hier im Kreis oder so, wenn man alles über dieses Handy macht, boah, da würde ich verrückt werden, glaube ich. Ich muss das auch immer auf dem großen Bildschirm haben, weil das irgendwie übersichtlicher ist und weiß ich auch nicht.
Ich bin ja tatsächlich sogar einer der Menschen, die auch ihre Termine nicht auf dem Handy hat. Also ich war vor zwei Wochen, glaube ich, war ich beim Zahnarzt zur hier eine Routineuntersuchung geht man ja hin. Also ich zweimal im Jahr und Zahnreinigung und so. Und dann steht dann auch immer aus, so nach dem Motto, ne, wollen wir einen Termin schon fürs in einem halben Jahr fix machen, wo ich dann auch immer sage, nee, ich mache das von zu Hause aus, weil ich habe zu Hause in der Küche so ein, ja, wie so ein Familienkalender, den habe ich halt dann unterteilt.
Fünf Spalten für Carina.
Die würde ich auch voll kriegen, kein Problem. Aber nee, ich habe das dann halt unter privaten Terminen, geschäftlichen Terminen, dann habe ich Geburtstage da drin stehen und so. Also ich habe die Spalten halt einfach ein bisschen anders eingeteilt. Und quasi, wenn ich morgens meinen Kaffee mache, dann muss ich das einfach vor mir sehen. Ich hasse das, Termine im Handy zu haben. Das würde bei mir gnadenlos untergehen, auch wenn das Teil, also ich finde, das ist für mich einfach nicht übersichtlich, weißt du? Und dann ist das auch immer so, ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, dann blätterst du so den Monat um, also die Sommermonate jetzt mal in Erntezeiten, dann nehme ich mir nie so viel Termine vor, die mal ausgenommen. Aber das war mir jetzt im November so und auch im Dezember. Du blätterst so diesen Monat um, denkst so, hoch, das ist ja noch gar nicht so voll, schön, da ist ja noch ein bisschen Luft. Und irgendwann passiert das dann, dass ich mir denke, wann ist das passiert, dass so viele Termine da drin stehen? Dann ist plötzlich jeden Tag was anderes. Kennst du das?
Ja, doch, aber da kann ich absolut nicht mitgehen, Carina. Also wenn ich das alles mir vorstelle, wenn ich das alles auf dem Papierkalender hätte, weil da finde ich auch, also bin ich ein absoluter Fan von meinem Handykalender, weil wenn ich den nicht hätte, dann würde ich überhaupt nicht wissen, wie mein Tag, was am Tag los. Also ich muss das ja leider Gottes zweifach sogar pflegen. Ich habe also auf meinem einen Handy, was ich privat nutze, habe ich den Kalender mit meiner Frau zusammen, wo wir die ganzen Familientermine sozusagen da drin haben.
Ja.
Damit man sehen kann, weil da sind ja noch nicht nur deine eigenen, sondern auch die von den Kindern auch noch drin, Klar. Wer wo wann hingebracht werden muss, wer wann zum Arzt muss, wer da noch ein Gespräch hat im Kindergarten, wer da noch was hat und dies noch hat. Dann die Termine von meiner Frau, wo ich dann ja wahrscheinlich meistens bin ich dann zu Hause und passe ja dann auf die Kinder auf, wenn die irgendwie mal abends weg ist oder tagsüber mal weg ist. Und dann habe ich ja noch den Kalender von der Arbeit. Also das heißt, wenn ich zum Arzt gehe und einen Arzttermin machen will zum Beispiel, dann habe ich zwei Handys, guck danach, ob der entweder ein beruflicher Termin ist, ein Termin von meinen Kindern oder ein Termin von meiner Frau. Und wenn ich das mir vorstelle, ich hätte das auf, also das würde ich gar nicht hinkriegen, da müsste ich ja zwei so Bücher rumschleppen. Naja, also ohne meinen Handykalender, da wäre ich verloren.
Ich glaube, das ist tatsächlich dann auch nochmal was anderes, vor allen Dingen in der Position. Also ich meine, ich kenne es ja auch. Du schickst ja auch immer die netten E-Mails hier, Blogger, Podcast an. Ja, ne? Die kriege ich ja auch. Weil in der Firma mit vielen Mitarbeitern und vielen Terminen ist das natürlich nochmal was anderes. Ne, dann, dass deine Kollegen dann halt auch wissen, okay, da hat Johannes jetzt Termine und so. Klar, du kannst dich ja nicht mit jedem dann auch ständig abstimmen. Aber ich sag mal so, für mich alleine, oder beziehungsweise, ne, wenn ich einen Termin betrieblich habe hier, jo, dann sage ich meinem Papa Bescheid hier dann und dann oder wir stimmen uns dann ab, aber das geht ja dann auch alles auf dem kurzen Dienst einfach, ne?
Aber das tatsächlich, muss ich sagen, ich finde das, also ich habe auch viele Bekannte noch, die das tatsächlich so machen, die haben immer dann so ein Buch, weißt du, vor allen Dingen dann Frauen, die haben das dann in ihrer Handtasche und dann denke ich mir, das ist natürlich in der Handtasche, kann man das ja auch gut mitnehmen, aber
wenn
ich mir vorstelle, ich müsste mal so einen kleinen Taschenkalender mitnehmen, wie früher das halt so war, mein Opa hatte auch so einen Taschenkalender, so ein weißt du, von der Genossenschaft so ein kleiner.
Ja, das heißt, ja, genau.
Da ein Dinner 6, da stehen dann noch die üblichen Pflanzenbauhinweise auch drin und sowas, ne?
Ja.
Aber so, das will ich gar nicht, also ich wüsste gar nicht, wo ich das Ding erstmal hinstecken soll, damit man dann im alltäglichen Leben auch wirklich dabei hat, wenn man mal einen Termin planen will.
Ja, das stimmt. Ja, aber ich schreibe mir tatsächlich auch oft dann halt Notizen noch mit dazu, ne? Das, zu einem Termin zum Beispiel, wenn ich dann irgendwas dafür brauche oder ja, auch so To-Do-Listen für irgendwie jetzt am Samstag zum Beispiel, wo ich dann auch endlich, also ich habe mich echt auf dieses Wochenende richtig gefreut, weil so direkt mal nix war und ich habe dann auch wieder festgestellt, wie gern ich auch einfach zu Hause bin. Ne? Es ist auch, das sehe ich als Geschenk an tatsächlich, dass ich einfach auch gerne zu Hause bin. Und dann hatte ich dann auch bedingt dadurch, dass wir so viel unterwegs waren, dann ja eine To-Do-Liste da quasi für Samstag und Sonntag drin stehen, was ich noch alles hier dann zu Hause machen will. Und das nutze ich halt dafür auch. Und dafür ist der Kalender im Handy ja für mich einfach ungeeignet. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach so ein Gewöhnungsding. Also ich könnte mir vorstellen, natürlich wie bei dir. Und wenn dann noch Kindertermine dazu kommen und so, dann ist das natürlich auch wieder eine andere Organisation.
Aber du machst doch die To-Do-Liste im Handy, hast du doch immer
auch,
mit deiner Sprachfunktion.
Auch. Ja, da mache ich immer die Erinnerungen, wenn, ja, vor allen Dingen halt so zu Terminen dann auch. Also das mache ich dann schon manchmal, Oder
ist wenn sowas. Wenn ich mir jetzt deine To-Do-Liste vorstelle, ist da bestimmt so ein kariertes Blatt extra und dann ist mal vorne das Kästchen so als Viereck eingezeichnet, damit man das auch vernünftig abhaken kann. Oder ist das so eine ganz grobe geschriebene und dann streichst du durch? Ich glaube eher der erstere, würde ich hier schätzen, ist bei dir der Fall, oder?
Beides, tatsächlich, beides. Das kommt immer drauf an, wie viel dann noch nochmal umgeworfen wird oder nicht. Dann wird auch schon mal durchgestrichen oder so, ja. Wobei ich versuche ja immer, oder ich bin ja so von Haus aus ein sehr ordentlicher Mensch, habe tatsächlich auch eine Tippex-Maus daneben liegen, weil sonst wird es irgendwann auch wieder unübersichtlich.
Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, Carina, jetzt sind wir schnell nach der Einleitung direkt in irgendein Thema eingestiegen mit einer kurzen Nebenfrage. So schnell geht's, ne? 10 Minuten wieder, 10 Minuten voll. Aber was wir auch noch ganz interessant werden, Carina, Feedback haben wir doch auch gekriegt.
Genau. Ja, Feedback haben wir einiges bekommen. Feedback haben wir auch ein bisschen aufzuholen, weil wir letztes Mal auch gar nicht über das Feedback mit der Folge von August gesprochen haben. Ist uns ja nachhaltig dann auch noch eingefallen. Also, wollen wir mit Fan-Feedback anfangen? Oder
ja, fangen wir, das ist doch zeitlich. Wir müssen das jetzt strukturiert zeitlich jetzt arbeiten. Wir das jetzt mal auf.
Chronologisch. Genau, also zum Feedback mit August, da kam viel positives Feedback. Ich möchte mal fast behaupten, wahrscheinlich nur von Fanfahrern. Ja, ich hatte da eine nette Unterhaltung auch zu dem neuen oder zu der Gen 7 Generation tatsächlich, wo wir uns ein bisschen ausgetauscht haben, auch über den Komfort der Maschine nochmal. Und dann ist mir nämlich eingefallen, die Geschichte hatte ich dem Follower dann nämlich auch erzählt quasi. Ich hatte in der Ernte, ich weiß nicht, ob sich vielleicht einige dran erinnern können, an einem späten Abend, ich weiß, es war ein Montagabend und es war schon nach 9 Uhr, das weiß ich ganz genau, in der Weizenernte einen Fahrradfahrer in der Story, der vor mir hergefahren ist, als ich aus dem Acker gefahren bin und wollte eigentlich noch erzählen, was es damit auf sich hatte, weil es da nämlich mal wieder Ärger am Feld gab. Und das war nämlich folgende Situation. Wir haben während dem Fahren abgetankt in dem Acker und dann war mein Anhänger voll und wir sind eben aus dem Acker raus auf den Feldweg. Und dann habe ich eben kurz auf dem Feldweg angehalten, um, man kennt es von den alten Traktoren, ne? Und ich habe es auch so beigebracht bekommen, wir halten an, wir stellen, also ich mache dann auch tatsächlich neutral, den Gang neutral quasi und trete die Kupplung um, dann von der kleinen in die große Gruppe, wie es so schön heißt, also in den großen Gang zu schalten. Und währenddessen ich das gemacht habe, kam von hinten halt ein Fahrradfahrer angebraust, so ein Mountainbiker, älterer Herr. Und ich bin dann tatsächlich aber auch nochmal abgestiegen, muss ich dazu sagen. Also ich hätte so oder so, egal mit welchem Traktor, anhalten müssen, weil der Anhänger keine automatische Bremse hat. Also ich musste die Bremse halt auch noch umstellen, dann auf Volllast eben manuell, genau. Und dann ist er mich da sofort angegangen und hat mich da tierisch angemotzt, warum ich jetzt da auf dem Feldweg stehen bleiben. Also ich weiß auch nicht, ob der schon wieder seine eigene Tour de France gefahren hat oder welchen Stress der um 8:30 oder nach 9 montagsabends mit seinem Mountainbike da hatte. Aber ja, da gab dann auch wieder so ein bisschen ein Wort das andere, wo ich dann auch gesagt habe, so, ne, ja, wir sind auch für ihre Brötchen hier unterwegs. Also so wieder totales Unverständnis. Wo mir dann auch wieder aufgefallen ist, ja klar, ne, die Leute wissen das manchmal nicht, genauso wie ich auch schon mal beschimpft wurde an einem Acker, da war der Traktor länger aus und ich hatte die Druckluftbremse, hatte keine Luft mehr, genau, und hatte dann den Traktor länger laufen und auch mit ein klein bisschen mehr Gas und dann wurde ich ja auch beschimpft so nach dem Motto, ne, ob das jetzt hier nötig wäre, hier quasi den Diesel in die Luft zu blasen, verschwenderisch, und habe dann auch erklärt, ne, hier, ich brauche eben Luft für den Anhänger, für die Bremse und so weiter. Ja, und über die Schiene kamen wir da, wir kamen auf diese Story, weil das wirklich was ist, auch bei dem Gen 7 Traktor, also bei dem 728, was ich super angenehm fand, du musst ja gar nichts mehr wechseln. Also, ne, du hast keinen Gang, also das macht er ja alles automatisch. Du musst keinen kleinen und großen Gang mehr wählen. Den Allrad macht er automatisch und so alles. Und das ist wirklich, genau. Ich auch, ne? Und das ist wirklich was, wo man sich richtig gut dran gewöhnen kann, weil
und
mir
auch
ist nämlich
muss tatsächlich. Ja, ich hatte auch erstmal, da wollte ich gar nicht aufs Feld fahren, weil ich Angst hatte, dass ich mich festmache, weil ich kein Allrad einschalten konnte.
Ja, also das auf jeden Fall. Aber mir ist es nämlich dann auch danach passiert mit unseren 800ern, dass ich losgefahren bin. Ich weiß gar nicht mal, wo ich da hingefahren bin. Und denke auf einmal so, hier, warum kommst du denn hier nicht von der Stelle? Ne? Also warum kann ich ja hier jetzt keine 40 fahren? Also unsere Traktoren sind ja auf 40 quasi gedrosselt. Und dann ist mir aufgefallen so, du bist halt noch im kleinen Gang drin, ne? So. Und dann, das ist ja auch einfach so richtig blöd, wenn dir das im Verkehr auffällt und du hast jetzt nicht gerade nochmal eine Ampel oder so, wo du anhalten kannst oder musst, weil du dann, dann musst du halt erstmal so weiterfahren. Und,
ist ja nochmal, wie war das nochmal? Der erste Gang ist ja bis 25 geht der doch, ne?
Ja, genau. Ja, je nachdem, was du hinten dran hast, auch weniger. Aber ja, so in dem Dreh. Das ist genauso wie, wenn du GPS vergisst auszumachen, dann geht der ja
geht
auch.
Geht ja auch nur bis 25. Ja, genau.
Ist mir nämlich auch schon mal passiert.
Aber das kannst du ja während der Fahrt ausschalten.
Ja.
Du kannst das ja auch nicht dann reinmachen. Ja. 25 km/h schlägt auf einmal so einen Bogen, weil er dann in seine
schön,
Spur reinmacht.
Genau. Super Idee.
Ich glaube, das geht aber gar nicht. Ich weiß, müssen wir die Fan-Mechaniker müssen dann nochmal ihr Feedback geben.
Das möchte ich auch bitte einfach nicht ausprobieren, so einen Haken dann auf der Straße zu schlagen.
Ja, deswegen,
das
nicht aber so wäre mal interessant zu wissen, ja. Naja, ja. Auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, genau, haben wir uns da nochmal ein bisschen so über den Komfort halt einfach ausgetauscht und das, was ich ja auch schon gesagt habe mit dem, dass man eben die Maschinen da so gepflegt anlegen kann und so diese Profile ja. Einfach, das ist auch einfach für einen Monk wie mich, als wäre es für mich gemacht.
Bist du denn dann jetzt nochmal darauf, dann auch der Typ, der das wirklich so hat, dass du dann da angelegt hast, Lemken, Juwel und dann sagst du, das grüne Steuergerät ist, dann hast du das auch so beschriftet, weißt du, Drehung ja. Mit richtiger Zeitschaltuhr und Sekundenzahl und der blaue ist immer Arbeitsbreite. So, ja.
Haben wir tatsächlich so gemacht. Also wir machen das ja auch schon seit Jahren so, dass wir, wie soll ich das sagen, so aus der Gewohnheit raus die Steuergeräte schon immer gleich haben, beispielsweise jetzt bei der Scheibenegge. Da haben wir auch dann quasi bunte Kabelbinder passend zu den Steuergeräten, genau, wo die dann immer reinkommen, dass so zum Beispiel auf dem Kreuzhebel hatten wir dann immer Klappen. Ich meine, es wäre blau, ne, was rechts und links dann ist in den der Kreuz, ja. Weil so, also so von der Logik her auch, ne, so rechts, ja. Links halt Klappen, auseinanderklappen und so und hoch runter und so weiter. Und das machen wir sowieso schon immer. Und dieses Jahr haben wir es dann mit dem 728 auch so gemacht. Ich habe tatsächlich dann für die Profile, für die Maschinen auch Profile angelegt, wo dann auch nochmal explizit stand, ne, Klappen oder so Dinge halt einfach, weil ich meine, das kennt halt auch jeder. Jetzt sind wir auch kein Großbetrieb, wo irgendwie 50 Angestellte drauf rumhopsen. Aber trotzdem kommt es bei uns auch vor, ne, dass einer schon mal vorfährt oder dann abgelöst wird von irgendwem, aus welchen Gründen auch immer. Und dann ist das ja so dieses Typische, wo hast du was drauf? Besprichst du kurz quasi, bevor du auf den Traktor springst. Und dann bist du die erste Runde gefahren und dann hast du schon wieder vergessen, so nach dem Motto. Ne? Und das ist halt echt was, also finde ich wirklich super gelöst, dass man das da so beschriften kann. Dann ist halt einfach für jeden direkt ersichtlich, was man zu drücken hat, wenn man irgendwas verstellen will oder muss.
Ja, vor allen Dingen hat man dann ja auch den Vorteil, dass dann auch GPS und sowas, also ja auch direkt, also Arbeitsbreite ist dann ja auch direkt hinterlegt und wie dann quasi, wenn du jetzt das wirklich dann noch ganz genau machst, wie ab wann der dann zählt, wie viel Hektar du gemacht hast, was da der Auslöser ist für den Hektarzähler und so, das kannst du ja alles da bis ins kleinste Detail festlegen. Aber da muss ich nochmal sagen, zu den Steuergeräten, das ist aber tatsächlich so ein, also viele Betriebe tatsächlich haben ja auch fast immer Klappung auf den auf diesen Knauf da gelegt und nach rechts und links. Dann Arbeitstiefe auf den, den der quasi bei dem Knauf vor und zurück ist sozusagen.
Ja.
Und dann ein- und ausheben auf dem Joystick, dann entweder auf dem grünen oder auf dem roten Steuergerät. Das ist, glaube ich, so eine ungeschriebene Regel, finde ich, weil das ist fast immer so. Das macht jeder schon automatisch irgendwie so, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist aber auch einfach eine Gewöhnungssache. Da hatten wir nämlich auch heiße Diskussionen mit meinem Papa, weil ich hatte es auch anfänglich anders, weil ich halt auch einfach gesagt habe, ne, wenn es im 728 ja beschriftet ist, ist es ja im Prinzip wurscht, weil du kannst es ja direkt sehen, wo es drauf ist. Und der Papa hat dann auch direkt gesagt, nee, das ist so aus Gewohnheit von früher, weil ich brauche nur in den 615 oder in den 38er reinzusteigen. Da hast du diesen Kreuzhebel und da hast du es ja eigentlich auch immer so gemacht. Ja. Ne? Oben hoch und runter und eben rechts, links. Und ich glaube, das ist davon einfach so übrig geblieben, wo der Papa dann auch sagte, das ist für mich nur logisch, das muss so und so sein. Also der hat auch quasi gar nicht auf die Beschriftung geachtet, sondern einfach so, wie es für ihn immer war. So,
wie es schon immer gewesen.
Genau, das haben wir schon immer so gemacht.
Aber ist ja auch, finde ich, von der Ergonomie her ist das auch am logischsten tatsächlich, weil du musst einmal ausklappen, dann nimmst du die Hand weg vom Fahrhebel, klappst aus und machst dann die Arbeitstiefe mit links, rechts, vor und zurück an diesem Kreuzhebel.
Das hab ich mir aber zum Beispiel dann auf den Joystick gelegt. Also da hast du ja auch nochmal die, ich nenne es jetzt mal Kippschalter, weil ich eigentlich dann während der Fahrt oder wenn ich dann am Arbeiten bin, dann habe ich eigentlich nur den großen, also den Fahrhebel in der Hand. Und dann finde ich das halt einfacher, wenn man dann mit dem Daumen dann eben während der Fahrt die Arbeitstiefe dann zum Beispiel nochmal hoch oder runter machen kann. Und mein Papa hat es aber zum Beispiel dann halt auf dem anderen Hebel gelassen. Ich glaube, das ist am Ende des Tages auch einfach Geschmackssache. Ne?
Ja, aber du musst ja, dann hast du auch einen Fahrhebel, hättest du quasi dann GPS einschalten, dann genau. Hast du dann Maschine runterlassen und Tempomat. Dann müsste man die Hand, deswegen ist das, finde ich, auch am logischsten, dass man das auf den Joystick hat, auf dem Fahrhebel, weil dann braucht man die Hand nicht mehr bewegen so viel.
Ja.
Das ist Stöhnen auf hohem Niveau. Wenn ich mir dann noch früher überlege, mit drei Hebeln, so mechanische Steuergeräte, was man da alles machen musste, da hatte man noch ganz andere Sorgen am Vorgewende als heutzutage, wo du nur zwei Knöpfe drücken musst.
Das ist so. Ja, wobei das ja auch nicht immer, also wie gesagt, heutzutage, da ist ja auch dann jetzt viel passiert, dass du nicht mehr so viele, gerade wenn du ins Feld reinfährst. Aber ich glaube, es war Jonathan, schöne Grüße an der Stelle, der hat auch mal ein Video, ich meine, es wäre beim Güllefahren gewesen, gemacht, an was du so alles ja denken musst, wenn du mit dem Traktor ins Feld fährst. Also wenn wir jetzt mal von Gen 7 halt weggehen, ne? Du fährst ins Feld rein, du machst den Allrad rein, du machst den kleinen Gang rein, du machst GPS an, du machst, also das sind ja schon noch viele Knöpfe und das ist zum Beispiel mit der Sämaschine, wenn ich mit der ins Feld fahre, ist es auch immer so kurzer Moment der Konzentration, welche Knöpfe müssen jetzt an, was muss aus, was, ne, Klappen rechts, links, oben, unten und dann immer dieses, gehst du da mal durch, hast du jetzt alles? Weil gerade beim Flähen ist es halt ärgerlich, ne? Wenn du da die ersten Meter fährst, dann hast du auf einmal, weiß ich nicht, das Gebläse zum Beispiel vergessen. Also ich meine, die Maschine piepst ja dann auch und sagt Bescheid, aber
das stimmt.
So kurzer Moment, der kurz mal innehalten, konzentrieren, habe ich alles.
Ja, das da hast du wohl recht, gerade bei der Sämaschine ist das schwierig. Beim Güllefahren, da musst du ja, kannst du schon direkt die Zapfwelle anmachen, damit man beim Vakuum fast genug Druck hat und dies nicht und das nicht und
Genau.
Ja. Aber vielleicht kann ich da direkt, weil uns hat bei Lemken auch jemand direkt über Spotify geschrieben, eine interessante Frage, ob wir bei Lemken auch eine Lieblingstraktorenmarke haben. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ja, ich sag mal so, für mich privat finde ich auch Fendt ganz gut, tatsächlich, hört man ja auch manchmal. Aber wir haben auch viele Klaas- und John Deere-Traktoren da. Also wir können da jetzt nicht sagen, Lemken hat eine Lieblingstraktorenmarke. Aber ich für mich kann sprechen, ich finde Fendt ganz gut, aber ich sage immer, für mich ist immer das Wichtigste natürlich das Anbaugerät davor. Mit allen Traktoren kann man fahren, mit manchen kann man vielleicht besser fahren als mit anderen. Aber so möchte ich mal die Frage möglichst diplomatisch beantworten.
Ja gut, musst du ja auch. Ne? Ich meine, am Ende des Tages muss euer Anbaugerät, welches auch immer, ja auch mit welchem Traktor auch immer kompatibel sein. Von daher, ja.
Nein, so ist, also deswegen, so ist das jetzt, so möchte ich das jetzt mal stehen lassen.
Ja, auch schöne Frage.
Ja, und tatsächlich ist jetzt ja bald, oder nicht nur Traktoren, man sieht das ja immer mehr, Autonomie erhält Einzug. Ne? Demnächst muss man ja dann schon fragen, mit welchem autonomen Zugfahrzeug kannst du ja vielleicht, denn ist dein Lieblingsgerät, aber das steht ja noch auf anderem Blatt Papier. Dann ist natürlich jetzt erstmal in dem Moment unser eigenes und das mit Kronen zusammen natürlich das Beste.
Natürlich.
Naja.
Ja, schön.
Karina, hast du ja noch mehr Feedback gekriegt?
Ja, ich habe unglaublich viel Feedback bekommen und vor allen Dingen sehr wertvolles, das hatte ich auch denjenigen zurückgeschrieben, sehr, sehr ausführliches Feedback. Also ich finde das ja immer total schön, wenn Menschen dann, so im ersten Moment ist man immer erstmal erschlagen, wenn so ein Roman reinkommt, aber ich finde das total wertschätzend, wenn sich da jemand die Mühe macht in sein Handy, wie wir es ja eben auch schon hatten, ne, texteweise da lange Romane schreibt und ist für mich absolut wertvoll und wertschätzend. Und ja, zu der letzten Folge haben wir tatsächlich auch echt viel Feedback, viel Ausführliches bekommen. Zum einen von Jannis, den wir mal an der Stelle ganz lieb grüßen wollen, der all deine Fragen zum Urlaub in Holland und den Mieten beantwortet hat. Der hat auch geschrieben, dass er mir leider einen kleinen Roman senden muss. Das leider wollen wir da, wie gesagt, an der Stelle direkt mal streichen. Also, wie wollen wir das jetzt kurz und bündig fassen? Einmal war das ja das Thema mit den Rüben auf den Betonplätzen.
Ja, genau.
Für diejenigen, die Folge nicht gehört haben, müssen sie natürlich unbedingt nochmal anhören, was Johannes da alles gesehen hat. Da schrieb er, die Holländer lagern ihre Rüben auf den Plätzen, damit sie die Rüben nicht auf dem Land liegen haben und die so direkt nach der Ernte die ganze Fläche bearbeiten können und nicht im Vorgewende nochmal nacharbeiten müssen. Zudem hat man ja auch nicht, dass die Rübenmaus noch übers Vorgewende rollen muss. Also anscheinend wird die Maus dann auch immer, so habe ich das jetzt verstanden oder so stelle ich mir das vor, dass die Rübenmaus beim Abladen dann quasi auch auf der Betonfläche dann fährt.
Nee, tatsächlich, das hatte ich doch sogar gesagt, die verladen dann ja mit so einem Bagger. Die haben so einen Bagger mit einer riesen Greifschaufel.
Ah, ja.
Aber da muss ich ja nochmal sagen, oder tatsächlich hat die Maus ja noch in Deutschland dann nochmal so einen reinigenden Effekt.
Ja.
Weil du halt den Roder ja einmal reinigst, dann wird die da hingelegt, die Miete, oder die Rübe in die Miete, und dann wird die ja nochmal stark gereinigt in der Maus. Ne? Aber ich glaube, dazu kommt auch noch was zu dem Thema, Carina, oder? Zum Thema Reinigung.
Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Hat er weiter auch geschrieben, dass sie das halt auch zwecks weniger Bodenverdichtung eben machen, und hat auch gesagt, dass wir da von den Holländern noch einiges lernen können. Das fand ich auch auf jeden Fall interessant zu lesen. Er schrieb nämlich, das sieht man witzigerweise schon bei den Reifen, wenn man in Deutschland gebrauchte breite Reifen kaufen will, bekommt man immer nur Reifen, die so blank sind wie ein Babypopo. Schöner Vergleich übrigens. Wenn man in Holland guckt, sind die Reifen mit 50% Profil schon zu schlecht und werden getauscht. Also das war mir auch nicht so bewusst.
Hätte ich auch nicht gedacht, tatsächlich.
Ja, das fand ich auch sehr interessant zu lesen. Ja, dann zum Thema Rüben in Schwad legen. Ich versuche das mal gerade hier ein bisschen zusammenzufassen, damit ich euch nicht wirklich den Roman vorlese. Ja, da geht es eben auch darum, wenn der Boden nass ist, auch aus dem Frühjahr heraus noch, dann machte, wo hat das geschrieben? Verfahren, was Johannes gesehen hat, über zwei Reinigungssysteme. Einmal dem Schwadleger und einmal an dem Rübenroder. Der hat nur eine Schwadaufnahme vorne dran und kein Roderaggregat. Somit ist deutlich weniger Erde mit in der Rübenmiete. Also fahren die ja auch eine ganz andere Technik wie wir dann, ne?
Ja. Ja, das habe ich ja, war ja das, was ich sagte, ja. Also genau. Das ist halt abgesetzt, das Verfahren, aber
ja.
Ja.
Und was hat er noch weiter geschrieben? Zum dritten Thema von Johannes. Wie viele Themen haben wir denn letztes Mal aufgemacht? Das Pflügen auf den schweren Polderböden. Breiten, ja, okay, das ist
man
wirklich,
hört ja schon, wie viel Text hat.
Also es ist wirklich verdammt viel Text. Ja, also aber wie gesagt, finde ich überhaupt gar nicht schlimm. Ja, Zeitmanagement. Man muss nach dem Pflügen den richtigen Moment abpassen. Zwischen noch zu frisch zum Vorkreiseln und zu trocken zum Vorkreiseln. Wenn man zu spät ist, hilft nur noch, was Johannes bereits gesagt hat, Dynamit. Alles als weiteres braucht man eine ordentliche Kreiselegge. Das ist jetzt ein schönes Feedback für dich, Johannes. Ich will nicht bei Johannes schleimen, aber Lemken steht bei uns an erster Stelle, wenn es um die Frage geht, welche Marke muss die Kreiselegge sein.
Das ist darauf, ja, das höre ich natürlich gerne. Schöne Grüße, Janis. Vielen Dank für dieses tolle Feedback. Das können wir so stehen lassen.
Und als drittes braucht man diese. Beim Vorkreiseln nach dem Pflügen darf man nicht zu zimperlich vorgehen. Die Kreiselegge braucht Erde vorm Brett zum Krümeln und man darf nicht darüber fliegen. Also zwischen 2 und 5 km/h bewegen wir uns dann hier wohl.
Ja, vielleicht auch nochmal zur Erklärung für die Leute, die jetzt die Folge jetzt natürlich noch hören werden, aber noch nicht gehört haben. Also es ging darum, dass dann das Flugbild, je nach da, wo die Bedingungen dann in Holland ziemlich schwere Böden sind oder wo der Boden ziemlich schwer sind, die Bedingungen ziemlich schwierig, da sind halt kommt halt nicht dieses, ja, wie soll man sagen, feinkrümelige Flugbild raus, was man im besten Fall hat, sondern das sind wirklich dicke Schollen, wo ich dann gesagt habe, da braucht man wirklich schon sehr viel Technik und wie jetzt Janis sagt, auch Diesel und aktive Bodenbearbeitungsgeräte, um diese Kluten wieder so klein zu kriegen, dass man da vernünftig arbeiten kann. Mhm. Ja, das vielleicht noch zur Erklärung, damit man weiß, wovon wir reden, ja.
Aber das kenne ich auch. Also ich meine, wir haben ja nicht die schwersten Böden hier, aber auch wir haben schwerere Böden, wo die Kreiselegge muss einfach arbeiten, das ist so. Und das stelle ich auch oft fest, wie er so schön geschrieben hat, dann drüber fliegen bringt halt auch nichts, ne? Natürlich kostet das Kraft und natürlich kostet das Diesel, aber wenn du ein vernünftiges Saatbett am Ende haben willst und eine Krümelung, dann musst du der Kreiselegge auch die Zeit geben. Das hatte ich nämlich auch mal bei Instagram, wo wir auf dem einen schwereren Boden gesät haben, da ist der Papa auch relativ langsam dann einfach mit der Sämaschine gefahren. Ja. Und dann war auch so nach dem Motto, er geht dem 828 jetzt hier die Puste aus an der großen Sämaschine. Und das ist aber ja einfach gar nicht das Thema, sondern das Thema ist einfach, also natürlich sind wir da auch begrenzt, das will ich gar nicht beschönigen, aber wenn die Kreiselegge vernünftig arbeiten soll, dann kannst du da nicht mit 10 km/h drüber fliegen in so einem Boden. Das funktioniert einfach nicht.
Ja.
Also dann hast du am Ende auch Diesel in die Luft geblasen und aber auch nichts gewonnen.
Ja, und weil das ist ja auch, die Kreisellenker hat ja diese vielfältigen Einstellungsfaktoren. Du kannst ja die Drehzahl der Rotoren verändern, sei es jetzt über das Getriebe der Kreisellenker, sei es über die Einstellung am Traktor. Du kannst ja die, ja, die Zinken spielen natürlich da eine Rolle. Du kannst diese, ja, diesen Planierbalken ja einstellen. All diese Faktoren sind ja dafür da, quasi wie lange sozusagen Erde oder wie oft die Erde sozusagen im Kreiselengen, ja, im aktiven Bereich der Kreiselenke bearbeitet wird oder angeschlagen wird. Wenn du den Balken natürlich relativ tief hast, dann werden die Kluten immer wieder vorne in die Zinken reingeworfen und dementsprechend öfters dann zerkleinert im besten Fall. Natürlich kann man dann nicht so schnell fahren, weil dann die Erde natürlich auch nicht gut nach hinten weg kann sozusagen. Und dementsprechend muss man auch langsamer fahren, weil die Erde auch mehr Zeit braucht, um sich dann um den Planierbalken drumherum zu arbeiten und darunter her zu arbeiten. Und das sind natürlich die schönen Faktoren einer Kreisellenke, dass man da sehr flexibel mit umgehen kann, wie jetzt die Bodenbedingungen sind und wie wie dementsprechend dann man dann bei auch bei schwerem Boden da die Kreisellenke optimal einstellt. Natürlich kann man auch mit einer Kreisellenke, wenn man jetzt gute Bodenbedingungen hat, einen leichten Boden, so wie ihr das ja auch manchmal da teilweise habt, Carina, und dann lässt der Boden dazu oder die vorhergehende Bodenbedingung lässt es zu. Du kannst natürlich auch mit 8 bis 10 km/h da drüber fliegen, wenn der Boden halt schon vorher gut liegt. Dann machst du nochmal oben alles fein, machst die Rückverfestigung und gut ist. Und das ist halt der Vorteil bei so einer Kreisellenke. Die ist halt ja sehr flexibel, um auf alle Bedingungen reagieren zu können. Deswegen ist sie auch nach wie vor ja noch sehr, sehr beliebt, gerade bei Betrieben, die halt viele unterschiedliche Böden haben.
Ja, das war ja auch der Hauptgrund bei uns, dass wir uns für die Solitär 25 entschieden haben am Ende des Tages, ne? Weil wir halt gesagt haben, mit der Kreiselegge bist du einfach flexibler. Wir hatten ja auch Maschinen da, die eben nur eine Scheibenegge haben und in den leichten Böden ist das wunderbar, hat das wunderbar funktioniert und auch in den schwereren, je nach Bedingungen funktioniert das, keine Frage. Aber wie gesagt, flexibler bist du einfach mit der Kreiselegge und das war für uns eigentlich so das K.O.-Kriterium am Ende auch dann für die Maschine dann.
Ja gut, und ihr macht natürlich auch noch relativ viele Sommerungen, ne? Und ihr könnt jetzt ja bei eurer Maschine dann die Kreiselegge vielleicht auch, könnt ihr auch Solo nutzen, das ist ja auch noch ein wirtschaftlicher Faktor, dass man die Maschine natürlich möglichst flexibel einsetzen kann. Ne?
Absolut,
also, gerade bei der Solitär 25, wo man die Kreiselegge wirklich auch noch Solo nutzen kann. Bei der Kompakt-Solitär, die wir ja auch haben, da ist es, die ist halt fest drin, die Kreiselegge. Damit fehlt einem dann vielleicht ein bisschen die Flexibilität, aber das ist halt, ja, wie gesagt, das ist ja auch auf vielen Betrieben, die dann eine Solitär DT zum Beispiel haben oder eine Maschine vom Mitbewerber, also mit Scheiben dann, mit einer passiven Saatbereitung, da findet man oft auch noch dann eine Solo-Kreiselegge, sag ich mal, eine Heckhydraulik, eine Klappbar oder irgendwelche Größe auch immer, um dann halt die schweren Ecken vorzukreisen, weil man halt sonst der Sache nicht Herr wird, ne? Aber sind wir wieder vom Thema ein bisschen weggekommen, Carina, aber du warst ja, hast du denn noch, oder warst du, war der Roman von Jannis, war der schon zu Ende oder gab es da noch mehr so positives Feedback wie die Lemken-Kreiselegge?
Der Roman war noch nicht ganz zu Ende, es ging auch noch ein bisschen um Flugbild und Flugkörper und da wollen wir aber jetzt gar nicht zu weit ausschweifen, weil er hatte nämlich auch geschrieben, vielleicht sieht man sich auf der Diluta und also Jannis, liebe Grüße. Johannes ist ja auf jeden Fall da.
Ich bin da.
Kannst du gerne mal einen Besuch abstatten und dann könnt ihr noch ein bisschen darüber fachsimpeln.
Ja, da würde ich mich tatsächlich freuen, wenn Jannis mich dann besucht am Lemken-Stand.
Ja. Ja, und dann habe ich auch noch Feedback bekommen. Das finde ich auch immer super interessant zur Folge mit Ansgar. Also N-Play ist ja auch schon ein bisschen länger her für alle, die sich noch erinnern, da ging es ja um den Landwirtschaftssimulator und was es sonst noch für Spiele mit Simulatoren ging. Das finde ich auch übrigens immer interessant, dass die Folgen dann vielleicht noch im Nachgang gehört werden, ne? Oder wie die Leute so hinterherkommen beim Hören. Genau, und da hatte Lasse uns nämlich geschrieben auch, dass er quasi auch mit Landwirtschaft nichts zu tun hatte und ist Tischler von Beruf und ist quasi sein Interesse wurde durch den Landwirtschaftssimulator geweckt, ist da auch tiefer in die Materie gegangen durch die sogenannten Mods und hat tatsächlich auch sich zum Beispiel in das Thema Düngeverordnung eingearbeitet. Das fand ich auch witzig, weil so, wenn du es als Praktiker musst, dann denkst du dir so, schon wieder irgendeine Auflage, mit der du dich beschäftigen musst. Und dann gibt's halt einfach Menschen, die das freiwillig aus eigenem Interesse tun. Das finde ich auch auf jeden Fall sehr faszinierend. Ja, und hilft halt mittlerweile auch in der Landwirtschaft, hat zwar auch gesagt, das fand ich echt ein bisschen schade, dass es ihm oder nicht so leicht gemacht wird, als Quereinsteiger quasi, ne, in einem landwirtschaftlichen Betrieb zu arbeiten. Weil ich habe ihm auch gesagt, ich würde so Leute immer gerne nehmen, weil ich finde, also ne, man lernt ja nie aus und man kann ja auch Leute im Betrieb einfach anlernen. Und ich finde, das ist wahnsinnig wertvoll, wenn jemand da ist, der überhaupt so ein Interesse zeigt. Weil wenn jemand Interesse an etwas hat, ne, dann hat er ja auch Bock drauf. Und so Leute würde ich hier mit Kusshand nehmen. Also.
Ja, also das wäre tatsächlich, habe ich das auch schon mal gehört, dass dann Leute dann auch ohne landwirtschaftliche Vorkenntnis oder die gerade dann vielleicht ihren Führerschein gemacht haben mit 16, 17 oder so, aber halt nicht vom Hof kommen und dementsprechend mit 16, 17 noch keine 10 Jahre lang Traktorfahrerfahrung haben, denen manchmal, dass die dann manchmal gesagt, ja, nee, verlern erstmal noch ein bisschen und dann kommst du nochmal wieder, so, weil nach dem Motto, ja, was soll ich, der kann das halt noch nicht und es gibt ja, und zumindest hier in der Region gibt es tatsächlich immer noch viele Leute, wo die Erfahrung haben, die das halt schon machen, ne, dann das ist in anderen Regionen, habe ich ja schon öfter gesagt, deutlich anders, ne, wo jeder wahrscheinlich mit Kusshand genommen wird, aber man muss halt in solche Leute dann dementsprechend auch vielleicht ein bisschen mehr reinstecken. Aber wie du schon sagst, ne, wenn man jemanden hat, der Interesse hat und der Fleiß zeigt und so, warum soll man dem dann nicht mal die Möglichkeit geben, da mal seine Erfahrung zu erweitern? Wenn man irgendeiner muss halt dem ja was beibringen, ne? Und ja, vielleicht entgeht einem ja auch als Betriebsleiter was, wenn man so einen wieder wegschickt, so ein Lasse.
Das ist auch tatsächlich ein Thema, da habe ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war mit Julia Nissen, Deichtön, falls sie dir was sagt, das Thema gehabt, mal zu den Zeiten, wo ich jetzt meine Ausbildung ja noch quasi on top als Landwirtin gesetzt habe, einfach dieses, ne, es ist ja auch die Frage, braucht es immer unbedingt eine Ausbildung in dem Beruf? Also ich glaube, da sind wir, oder Philipp Kreinbring hatte das damals auch gesagt, da sind wir in Deutschland echt auch noch so ein bisschen hinterher. Also ich meine, natürlich braucht es für gewisse Dinge eine Ausbildung oder Weiterbildung, wie zum Beispiel, dass du ja auch, wenn du keine landwirtschaftliche Ausbildung hast, keinen Pflanzenschutz aufbringen darfst. Du kannst diesen Schein, diesen Sachkundenachweis kannst du ja auch so machen. Das ist ja auch absolut richtig, ne, weil ich meine, da hast du ja auch einfach eine Verantwortung und solltest ja schon auch wissen, womit du da hantierst und was du tust. Aber ich finde auch, dass wir da so ein bisschen eigentlich auch von wegkommen könnten und vielleicht in Zukunft sogar auch müssten, weil ich glaube, wir sind sowieso irgendwann oder ja, ist ja jetzt schon so, dass du ja eigentlich froh sein kannst, wenn du überhaupt noch Leute findest, die wirklich Lust haben zu arbeiten, um es mal ganz plump zu sagen, weiß ich gar nicht, ob es da immer eine Ausbildung unbedingt braucht, ne? Also damit will ich nur sagen, wenn ich jemanden habe, der mir hilft und der Lust hat, was zu lernen, was wir gerade schon gesagt haben, ich glaube nicht, dass der unbedingt schlechter ist, wie jemand, der vielleicht eine Ausbildung in dem Bereich hat, aber auch vielleicht dann nicht so mit vollem Herzen dabei ist, ne? Also ist in der Landwirtschaft wahrscheinlich eher selten, aber ne, gibt's in anderen Berufsfeldern bestimmt auch. So, ja, hat man mal gelernt und ja.
Ja, oder ne? Hat man aus der, das ist ja, aber da muss ich sagen, tatsächlich, als ich in Amerika war, bei dem Lohnunternehmer, wo ich da mal gearbeitet habe, da haben alle immer gesagt, weil mein Chef war ja, hat ja eine deutsche Frau gehabt und kannte dementsprechend auch das deutsche Ausbildungssystem und der hat gesagt, er war, sowas würde er sich auch mal für Amerika wünschen, weil da gibt's ja nicht dieses, diese international wirklich sehr bekannte und auch sehr beliebte, das höre ich auch immer wieder bei Kundengruppen machen wir auch, bei der Werksführung erklären wir immer, wie viele Auszubildende wir haben und in welchen Bereichen und da sagen immer alle, boah, das ist ein richtig gutes System, was ihr in Deutschland habt, diese duale Ausbildung mit Schule und Praxis, weil man weiß, die Leute haben aus beiden Seiten Erfahrungen in vielen Ländern, so wie in Amerika, machen die dann ja theoretisch irgendeine Schule, wirklich nur theoretisch. Dann hast du irgendwie so ein Zertifikat, glaube ich, oder jetzt, ja, oder man kriegt dann ja einen Abschluss und dann bist du ja irgendwie Fachkraft oder wie auch immer das dann heißt, aber es gibt natürlich genauso Leute, die sagen dann einfach, ja, ich habe jetzt irgendwie 3 Jahre als Landwirt gearbeitet, jetzt bin ich auch Landwirt und so nenne ich mich halt auch, ne? Du hast ja nicht diese Sicherstellung, dass du, wie soll ich sagen, wenn du jetzt eine Ausbildung hast, das ist ja standardisiert, das ist Vor- und Nachteil sozusagen, aber wenn du jemanden dann einstellst, der gelernter Landwirt ist, dann weißt du zumindest, der hat gewisse Dinge schon mal theoretisch und praktisch gehört und gemacht und bist als Betriebsleiter versichern seid, natürlich, wenn du jetzt jemanden hast, der seit, das war ja auch früher viel, vielleicht noch öfter, dass der hat dann vielleicht seine Ausbildung irgendwie gemacht und hat dann 10, 15 Jahre irgendwo auf dem Betrieb gearbeitet, sag ich mal, als als Fachkraft oder als Angestellter oder so, natürlich ist so einer ja Gold wert, egal ob der jetzt vorher dann, was weiß ich, Maler gelehrt hat, Lackierer oder wie auch immer, der hat halt 10 Jahre in der Landwirtschaft gearbeitet. Ich gebe dir
das Rechnung. Meine ich halt damit so. Ich finde, man kann nicht pauschalisieren, dass jemand, der was gelernt hat, unbedingt dann was Besseres oder der Bessere in dem Job ist. Also ich meine, gerade in unserem Beruf, oder nehmen wir das Beispiel, ich habe ja auch Steuerfachangestellte nach dem Abi gelernt, ne? Und Buchhaltung soll und haben ist überall gleich. Egal, ob ich die Buchhaltung von einem Landwirt mache oder ob ich die Buchhaltung von einem Schreiner mache, das ist völlig wurscht, das ist ja überall gleich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Landwirt einstelle, der das gelernt hat, der aber beispielsweise auf einem Milchviehbetrieb war und mit Kühen und allem super im Bilde ist, aber dafür vielleicht im Ackerbau nicht so fit ist, um das jetzt mal zu überspitzen. Ja. Ne? Dafür finde ich, ist in unserer Branche halt auch, dafür ist es halt so unterschiedlich, weil in der Ausbildung selber, das habe ich ja jetzt nur auch vor kurzem am eigenen Leib quasi erfahren, kratzt du ja auch alles irgendwie nur an, ne? Weil das ist ja einfach so ein Riesenthemenfeld und natürlich würde ich sagen, bin ich jetzt schon gut vorbereitet oder habe zumindest mal einen groben Überblick, möchte ich sagen. Aber wenn ich jetzt morgen in einem Milchviehbetrieb anfangen würde, ne, würde ich auch irgendwo in Anführungszeichen bei Null anfangen, weil das ja auch, ne, also verstehst du, was ich meine?
Ja, und aber das hättest ist halt du doch bei als Steuerfachangestellter hättest du das dann, ich bin jetzt kein Steuerfachangestellter, aber wenn du jetzt sagst, du machst jetzt eure Buchhaltung und du fängst jetzt tatsächlich bei einer Schreinerei an, würdest du denn wirklich behaupten, natürlich hast du dein Handwerkszeug, das hast du ja, soll und haben, hast du jetzt als Beispiel gesagt, aber du musst ja trotzdem nicht komplett in die Systeme dann reinarbeiten. Ich weiß ja nicht, ob es da Buchführungssysteme gibt oder Software oder wie die Ablage ist sozusagen bei den Ordnern, wo kommen die Rechnungen hin, wo kommt das hin, wo kommen die, weil verstehst du, was ich meine, dieses Allgemeine, die Ordnung ist ja auch bei jedem Betrieb anders in der Buchhaltung, wie du schon sagst. Natürlich ist das nochmal grundsätzlich anders, ob du jetzt 5 Jahre lang im Kuhstall die Abkalbung gemacht hast oder ob du dann nachher auf dem Ackerbaubetrieb auf der Spritze sitzt. Also ich glaube, man muss sich überall.
Natürlich ist in jedem Betrieb nochmal irgendwie was anders, aber wie gesagt, es gibt halt Dinge, glaube ich, die unterschiedlicher sind wie andere. Weil das war ja zum Beispiel auch der Grund, als ich damals nach Hamburg gegangen bin fürs Praxissemester. So, mir war klar, ich möchte irgendwo im Controlling arbeiten. Natürlich hätte ich vielleicht auch gerne was in die Richtung Landwirtschaft gemacht, aber es gibt's da halt nicht, ne? So, oder zumindest nicht, was ich mir vorgestellt habe. Und dann war das halt auch so dieses, ne, okay, da war es dann unterm Strich, sage ich mal, egal, weil es ging halt darum, dass ich gesagt habe, ich will mal raus, ich brauche das mal für mich und muss mal was anderes sehen. Und dann war es am Ende unterm Strich egal, was das für ein Betrieb ist, weil wie gesagt, ne, die Buchhaltung überall mal mindestens ähnlich ist.
Ja, aber nichtsdestotrotz können wir, glaube ich, festhalten, jeder, der die Chance hat, so einen Kandidaten wie Lasse jetzt, der ambitioniert ist und Lust darauf hat, wenn der auf dem Betrieb steht, dann sollte man sich, glaube ich, zweimal überlegen, ob man den wieder einfach so wegschickt oder ob man so einem eine Chance gibt, weil ich glaube schon tatsächlich, egal welche Ausbildung man jetzt hat, weil ich sag mal, gerade wenn jetzt, wenn es jetzt ein Handwerker ist oder wie auch immer, ne, so einen kann man ja auch immer mal nebenher noch gebrauchen, sag ich mal, der kann natürlich auch mal Schlepper fahren in der Ernte und so, aber wenn man auch was anderes hat, auf solche Leute kann man ja immer wieder zurückgreifen und die helfen ja auch gerne, vor allem wenn sie schon freiwillig irgendwo im Betrieb kommen, um zu helfen, dann
das ist das halt und vor allen Dingen das Interesse halt haben, ne? Also ich kann da nur aus eigener Erfahrung sprechen. Wir haben gerade auch jemanden da, der das nicht gelernt hat und so, aber der dann auch einfach mit seinen Aufgaben wächst, ne? Und natürlich ist das dann ähnlich wie in der Ausbildung oder wie bei einem Praktikum auch. Man fängt damit sage ich mal so handlanger Sachen eben an. Ja. Aber das heißt, also ne, man kann sich ja dann auch eben einarbeiten, hocharbeiten und macht jetzt zum Beispiel dann auch den Führerschein, also den T-Führerschein und so, den er bislang nicht hatte. Und wie gesagt, du merkst halt, der hat halt Lust da drauf. Und das ist ja auch schon heute sehr viel wert, wenn jemand einfach Lust hat auf was, ne?
Ja.
Und dann bin ich auch bereit, das zu unterstützen, auch wenn jetzt nicht die Ausbildung da ist. Und ich meine, wer weiß, was noch kommt. Also das heißt ja auch nicht, dass irgendwann das Interesse so groß ist, dass man sagt, dass man zum Beispiel so eine Möglichkeit wahrnimmt, wie ich das jetzt gemacht habe, ne, mit so einer Abendschule nochmal oder je nachdem, wie jung man ist, vielleicht auch einfach sagt, so, ich mache da wirklich nochmal eine Ausbildung hinterher in dem Berufsfeld oder bilde mich irgendwie anderweitig weiter, weil ja, das ist halt das, was ich ja immer wieder sage, so das Wichtige ist, dass man halt nicht stehen bleibt, ne, dass man halt einfach ja vorangeht und dann kann ja auch nochmal was anderes draus werden, warum nicht? Dafür ist man auch nie zu alt, finde ich.
Ja, genau. Da hast du wohl recht, Carina. Das ist ein gutes, ich habe einen guten Übergang jetzt tatsächlich, Carina. Weiterentwickeln und umändern, Carina. Wie war denn dein Ausflug? Sonst warst du immer auf der AG Technik anzutreffen. War denn dein Ausflug bei der, auf der Eurotier? Zum Thema Weiterentwickeln.
Ja, genau. War ja auch weiterentwickeln. Genau. Nee, Eurotier war super. Also ich war auf jeden Fall sehr, der erste Eindruck oder ich war sehr überrascht darüber, wie leer es tatsächlich war. Also positiv überrascht. Wir sind am Eingang Nord. Was?
Hört sich aber erstmal nicht so positiv an, aber Nein. Ich weiß, was du meinst, Carina. Ja,
deswegen sage ich ja, lass mich kurz ausschweifen. Wir sind wie immer an Eingang Nord reingegangen und da war zum Beispiel die erste Halle war halt leer. Also es sind ja tatsächlich, das wusste ich ja auch vorher, nicht alle Hallen belegt.
Ja,
und dann ist das schon so, ne, Agritechniker normal, da stehst du in der Schlange mit deinem Ticket morgens und da findest du erstmal keinen Parkplatz. Und hier direkt, ne, ich konnte vor der Tür parken, alles super, da rein durch die erste leere Halle, wo ich dachte, naja, ne, normalerweise sind hier, ich glaube, da Halle 2, wo wir immer reingehen, ist, meine ich, immer hier so Werkstattbedarf und sowas alles, was dir da schon entgegenkommt und diesmal ja eben nichts. Auch von den Leuten her, also es ist schon, ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn man das sagt, dass es auch von den Besuchern, glaube ich, deutlich weniger ist als die Agritechniker.
Ja.
Aber halt angenehm, ne? Also muss ich auch dazu sagen, du kommst halt überall gut durch, kannst dich überall super informieren und das war, finde ich, auf jeden Fall super. Ja, und dann sind wir natürlich auch über die komplette Messe gegangen, haben uns auch über alles, also ich war ja zum Teil für mich, für unseren Betrieb unterwegs und habe ich ja erzählt, war ja kein Geheimnis zum Thema Hühner eben. Und dann waren wir aber auch mit den Fachcreatern noch unterwegs, da war ich auch bei ein, zwei Terminen dabei, was echt auch schön war. Also wir waren auch war es Mittwoch? Sind wir angereist. Donnerstagmorgen waren wir auch auf einem Milchviehbetrieb, haben uns da Melkroboter und so angeguckt. Also sehr praxisnah auch nochmal. Und das ist für mich, auch wenn ich jetzt bestimmt, also ich meine, ich sage zwar immer, sag niemals nie, aber ich würde sagen, ich würde jetzt nicht mehr unbedingt nochmal Milchvieh anschaffen wollen. Aber trotzdem, ja, so interessant, das halt auch einfach zu sehen. Und ich finde es auch, weil ja der ein oder andere dann auch gesagt hat, so nach dem Motto, ne, was hast du jetzt mit Melkrobotern zu tun, wird jetzt demnächst bei euch wieder gemolken. Und ist nicht in Planung, aber deswegen kann man sich ja trotzdem dafür interessieren und ein bisschen so über den Tellerrand hinaus gucken und sich mit Kollegen austauschen, was ich auch immer super wertvoll finde. Wo liegen deren Probleme oder auch nicht, ne? Und weil am Ende sind wir eine Branche und das hat übrigens Herr Krone, der beim Landwirtschaftstag in Münster, wo ich ja auch war, auch so schön zusammengefasst am Ende seiner sehr guten Rede für die Politik halt auch, ne? Wir sind eine Branche, wir sind die Landwirte, bei denen wird in Berlin nicht unterschieden, ist das jetzt Öko, ist das konventionell, ist das jetzt ein Milchvieh oder Sauenhalter oder nur ein Ackerbauer. Und und ich finde das halt gerade, wenn man sich auch da engagiert für die Landwirtschaft, ist es auf jeden Fall auch wichtig, über den Tellerrand zu gucken. Und das da waren viele interessante Dinge dabei, die mir auf jeden Fall weitergeholfen haben. Und ja, waren auf jeden Fall spannende 3 Tage, ja.
Und die Probleme sind ja eigentlich Ackerbau und Viehzucht getrennt, sondern das sind ja die gleichen Probleme, wenn man sich die Trends anguckt auf der Eurotier oder Varitechnica. Du hast da das Thema Autonomisierung, ne? Oder Automatisierung.
Ja, genau.
Dass du dieses ganze Thema Roboter beim Melken, dann hast du Roboter, die auf einmal die Schweineställe sauber machen mit einem Hochdruckreiniger. Wenn ich überlege, wie viele Stunden ich als Auszubildender irgendwelche Mastschweineställe sauber gemacht habe. Ne? Aber dafür findet man halt auch keine Leute mehr. Man hat vielleicht jetzt die Möglichkeit, das mit einem Roboter zu machen, sogar vielleicht besser als ein Mensch das machen könnte, weil das ein festgelegter Prozess ist. Aber diese ganze Themen, oder irgendwie dann sag ich mal, eine Abkalbererkennung bei den Kühen oder also alle möglichen Themen, wo es um Sensorik geht und hast du nicht gesehen, das sind ja Themen, die auch in dem Pflanzenbau ein wichtiges Thema sind, aber auch in der Viehhaltung, Mitarbeitermangel etc. pp. Die Probleme sind ja gleich. Und dann ist, finde ich, immer interessant, die Probleme sind halt nur anders gelagert sozusagen. Wenn man sich jetzt mit einem Milchviehbetrieb unterhält, der mit einem großen Karussell gemolken hat und jetzt vielleicht zum Melkroboter übergeht, weil er sonst keine Mitarbeiter mehr findet, das ist halt ja jetzt nicht unbedingt in erster Linie vergleichbar mit jemandem, der vorher drei kleine Schlepper hatte und sich jetzt vielleicht eine autonome Zugeinheit kauft oder einfach nur einen größeren Schlepper, damit er anstatt drei Mitarbeiter nur noch einen braucht sozusagen. Das sind halt alles ähnlich gelagerte Dinge. Genau. Jetzt die zweite Frage, die ich noch, oder sag du erstmal, Carina?
Nee, ich wollte nur ergänzend dazu sagen, dass ja dieser Faktor Zeit und die Arbeit zu schaffen und ja, ich nenne es mal in Anführungszeichen Fachkräftemangel und Co., das sieht man ja auch. Wir waren zum Beispiel auch bei Kuhn, die den ersten Roboter quasi auch autonom vorgestellt haben, einen Futtermischwagen, ne, der halt selber zum Silo fährt und das Futter verteilt und wo die Mitarbeiter dann auch gesagt haben, ne, das ist halt auch wieder, weiß ich nicht, eine Stunde am Tag oder wie viel auch immer, ne, kommt ja drauf an, was du jetzt an Viehbestand und Co. halt hast. Aber Zeit, die du halt auch wieder anders investieren kannst und die du vielleicht als Tierhalter auch, habe ich mich auch mit vielen unterhalten, die auch zum Beispiel immer gesagt haben, sie wollten nie einen Roboter haben, einen Melkroboter, weil sie immer gesagt haben, ne, ich will jedes Tier einmal am Tag sehen. Aber ich fand die Sichtweise dann auch interessant, dass man dann eben auch sagte, wir haben jetzt einen Roboter aufgrund von Zeit und Personalmangel und ich sehe meine Tiere aber jetzt anders. Also deswegen beschäftigt man sich ja nicht unbedingt, ne, man geht durch einen Stall und sieht die Kuh halt anders. Also plump gesagt, nicht nur das Euter einmal am Tag, weil das wurde mir dann auch so rückgemeldet, sondern du gehst halt wirklich, ne, hast auch mehr Zeit, dich aktiv mit den Tieren dann eben anderweitig zu beschäftigen.
Ja, das ist so, das sagen ja viele oder das ist ja auch wichtig zu wissen, dass man dann, nur weil man den Roboter hat, dann eine Stunde weniger arbeiten muss, sondern man arbeitet halt anders. Aber das haben wir, glaube ich, auch schon mal hier besprochen tatsächlich. Und hast du denn jetzt auf der Eurotier dann auch, du hast gerade gesagt, du hast die komplette Messe dir angeguckt, also auch wirklich die komplette Messe, also auch den Schweinebereich und die Rinderzuchthalle, wo dann die schönsten Kühe stehen und oder die schönsten Rinder und Schafe und Pferde und was gab es? Nee, Hühner gibt es, glaube ich, auch sogar da.
Nee, Hühner habe ich keine echten gesehen, war ich ganz traurig. Also wir waren tatsächlich überall und natürlich haben wir uns bei dem einen länger aufgehalten wie bei dem anderen, keine Frage. Aber wir waren auch in der Halle, wo die Tiere waren, genau. Und ich weiß gar nicht, ja, Schafe, Ziegen waren auch da. Ja, Kühe halt in allen möglichen Formen, Bullen und Pferde, doch, oder ein Pferd auch stand da, aber Hühner habe ich tatsächlich keine echten gesehen.
Ja, dann.
Keine lebendigen.
Hätten wir bestimmt auch in deiner Story dann gesehen, Carina.
Ja, bestimmt.
Und würdest du denn sagen, die Stände, wenn du das jetzt vergleichst mit der Agritechnica, wenn man so Mitarbeiter da hat, wie ist da so das, ja, sag ich mal, das Empfinden, sind die Mitarbeiter da von den Firmen, sag ich mal, sehr gefragt oder ist das so, dass das eher alles locker ist? Die wirken ungestresst, wenn du das jetzt vergleichst, weil du weißt ja selber, wenn du jetzt zum Beispiel bei einem Traktorenhersteller auf den Stand kommst und du suchst den Verkäufer, der für dich quasi zuständig ist, dann musst du ja schon quasi einen Sechser im Lotto haben, dass du den irgendwie antriffst, außer du hast halt vorher einen Termin ausgemacht. Wie würdest du sagen, ist das da so gewesen?
Also wir sind eigentlich überall da, wo wir auch das Gespräch gesucht haben, gut zurechtgekommen. Also ich glaube, einmal war es dann auch so, ich glaube, das ist halt auch so ein Standding, ne? Auch da gibt's halt Firmen unter den Tierhaltern, wo die Stände total überlaufen sind.
Ja.
Und dann gibt's aber auch Stände, wo halt nicht so viel los ist. Und ich glaube, das, also für mein Empfinden hat sich besser verteilt, aber ich bin auf jeden Fall überall gut zurechtgekommen. Was mich auf jeden Fall gewundert hat, wir hatten auch eine Firma gesucht wegen Hühnermobilen und waren in der Halle und sind dreimal runden, haben uns gedacht, wo sind die denn, ne? So, haben nochmal auf den Zettel geguckt, wir waren in der richtigen Halle und alles, ja. Und dann haben die tatsächlich wirklich nur, also wir haben halt so nach einem Hühnermobil auch ausgeschaut, ne? Weißt du, so, ich habe nach was Großem geguckt irgendwie, wo vielleicht ein Hühnermobil dann auch steht. Und die Firma hatte aber tatsächlich gar keins dabei, was ja jetzt nicht dramatisch ist, ne? Aber dadurch war sie doch recht klein und unscheinbar. Das ist mir so aufgefallen, ja, dass du wirklich gezielter in den Hallen nach diesen Firmen eben gucken musst, weil das gar nicht, ich meine, Akitechnika, du kommst in die Halle rein, du suchst Lemken, ja, du siehst blau, überall blau und weiß, hier bin ich richtig, ne? Da fällt alles viel mehr ins Auge halt, dann bei so Dingen eben.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, für Malemke muss keiner suchen gehen in der Halle.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das glaube ich tatsächlich, gerade bei diesen Techniken, weiß ich nicht, so mobile oder sind ja auch viele kleinere Firmen. Bei der Techniker sind natürlich alles große, ja, was heißt größere Firmen. Und natürlich gibt es auch in der Viehhaltung gibt es auch weit größere Firmen, sag ich mal, vom Umsatzvolumen her als Lemken. Aber es gibt halt auch viele kleine lokale Lösungen, gerade bei so Hühnermobilen kann ich mir das vorstellen. Da ist halt jemand, der baut halt diese Hühnermobile in Stückzahlen X, weiß ich nicht, nicht so groß, nicht in Serienfertigung, das ist natürlich nicht vergleichbar, sag ich mal, wie jetzt, der mir als erstes einfällt, wäre jetzt Big Dutchman sozusagen, ne? Die sind natürlich, das ist natürlich einer der riesen Player da, da findest du aus allen Bereichen was irgendwie, ne, und Zukunftstechnologien, das ist ja so ähnlich aufgebaut wie ein Agritechnikerstand, würde ich jetzt mal behaupten, halt mit kleineren Modellen, aber dann hast du halt so eine kleine Firma, wie die, wie du jetzt sagst, mit den Hühnermobilen, da kann ich mir vorstellen, dass die dann auch, weil das ja auch Kosten sind für so eine kleine Firma, wenn du da jetzt so ein ganzes Hühnermobil erstmal hintransportieren musst, dann musst du die Standfläche mieten und dann hast du vielleicht ein Mobil in einer Ausstattung, aber du kannst natürlich genauso gut, ich weiß nicht, im Katalog mit Bildern alles andere auch zeigen, ne? Und dann überlegst du ja zweimal, ob du die Kosten in die Hand nimmst oder nicht. Ja. Ne? Das ist ja das Gleiche wie wahrscheinlich auch viele Sondergerätebauer bei der Agritechnika, die so Geräte, Maschinen für Spezialkulturen oder Sonderkultur machen, die werden ja auch nicht von allem ein Modell dabei haben, sondern vielleicht ein Modell und dann den Rest über irgendwelche CAD-Zeichnungen machen, einfach auch aus Kostengründen und weil es halt ja sonst schwierig ist, alles zu finanzieren. Aber tatsächlich.
Auf jeden Fall.
Weil kann ich mir vorstellen, dann läuft man da vorbei und denkt sich, wo ist das Hühnermobil denn?
Ja, da war ich auf jeden Fall überrascht.
Ja, das ist doch cool. Aber das hört sich auf jeden Fall gut an. Da warst du jetzt, wie lange wart ihr jetzt nochmal da? Zwei Tage?
Drei Tage war ich in Hannover tatsächlich, ja. Aber das habe ich ja auch gesagt vor, also ne, ich meine, Mittwoch war Anreisetag, Freitag war Abreisetag.
Ja.
Mein Papa kam dann ja auch freitags noch mit dem Zug hoch, nachdem die Bahn mal wieder über 2 Stunden Verspätung hatte. und dann, um das einfach, ne, weil auch wenn die Eurotier nicht so groß ist wie die Akitechnika, am Ende des Tages ist es eine Messe, du bist den ganzen Tag auf den Beinen, du willst dir die Zeit ja auch holen, um dich vernünftig zu informieren und dann steht das für mich immer außer Frage, also ich wollte da nicht nur für einen, also dann wirklich, wenn du wirklich gezielt was hast, okay, ne, aber hier war das schon ganz schön und weil es waren ja auch echt einige da, die man ja auch trotzdem dann so kennt aus den Zeiten jetzt, ne, und dann möchte man natürlich auch gern ein bisschen mit Ruhe mal sprechen und so und deswegen war das schon schön so, aber auch trotzdem anstrengend, also wie immer halt, ne, brauche ich dir nicht zu sagen. Gut,
Messe.
Meine Ausschläge am Handy.
Ich wollte gerade fragen, wie viele Schritte hast du gemacht? 40.000 Schritte oder so?
Ich weiß es nicht, aber du siehst genau die 3 Tage, die fallen richtig raus aus der Woche. Ich meine, gut, ich war ja vorher auch ein bisschen kränklich und habe dementsprechend ja auch mehr Büro gehütet, dann sind die Schritte ja auch nicht so groß wie sonst oder nicht so viele wie sonst. Aber die 3 Tage sind schon wieder gut rausgerissen, ja.
Dann hast du die gute Messeluft noch gehabt, dann siehst du nachher aus wie so Dörrobst, ne? Weil einfach alles so trocken ist und so.
Ja, alles wie immer. Hab mein Labello vergessen, musste ich auch an dich denken.
Ja, den musst du auf der Messe immer haben, sonst nach 2 Tagen, sonst, Habe ich das mal erzählt im Podcast oder habe ich das dir so?
Ich meine, wir hätten da mal, also ich weiß nicht, ob wir im Podcast drüber geredet haben, aber ich weiß, wir beide hatten auf jeden Fall auch an der Akitechnika mal die Rede davon, dass man immer so trockene Lippen hat und ich habe ja auch echt immer so Probleme mit den Augen dann, die tun mir abends richtig weh, weil ich trage ja Kontaktlinsen, wenn ich keine Brille trage und mit dieser Messeluft oder diese Klimaanlagenluft, das trocknet ja einfach alles nur aus und dann abends ist es echt so, das tut weh beim Klimpern.
Ja. Also jetzt noch am Rande habt ihr jetzt noch ein paar als Zuhörer ein paar Messetipps gekriegt hier von sag ich mal, landwirtschaftlichen Messeprofis. Carina, und jetzt hat's ja noch was, ich hatte mir noch was notiert hier, du warst ja noch, hast ja noch wieder da die große Reden geschwungen oder wie muss man sich das vorstellen, in Münster, Carina? Oder was war das denn für eine Veranstaltung? Ich habe da nur bei dir in der Story gesehen, da wollte ich da nochmal nachfragen.
große Reden habe ich keine geschwungen. Ja, nein, ne, das war der Landwirtschaftstag oder von der LVM-Landwirtschaftstag in Münster. Da war ich auch zum ersten Mal. War eine sehr schöne Veranstaltung tatsächlich. Viele bekannte Gäste auch und viele gute Diskussionen. Auch so, ja, auch ich würde schon fast sagen, auch wieder so ein bisschen politischer, ne, oder ein bisschen tiefer ins Thema rein. Wie gesagt, Herr Krone hat morgens direkt zum Beginn eine Rede gehalten, also ein bisschen, ne, die Firma Krone halt quasi vorgestellt, wie die so arbeiten, was die so alles machen und dann halt ja auch so, wie man das Unternehmen in die Zukunft führt und wie gesagt, gerade halt auch zum Schluss uns auch nochmal so ein, also das Thema war so Lust auf Landwirtschaft, quasi der Oberbegriff und auch so, ne, der Tonus war so, jeder muss irgendwie so seinen Weg auch für sich finden, ne? Die Branche ist ja super vielfältig und unterschiedlich und so ein bisschen halt auch nochmal motivierend, sage ich mal, ne? Weil das ist mir auch aufgefallen, dass ja so im Laufe der Jahre die Stimmung irgendwie oft ja doch so geknickt ist in der Landwirtschaft, ne? Egal, worüber wir da jetzt sprechen, von welchem Thema, und es ging einfach auch darum, ne, nochmal zu zeigen, was wir doch eigentlich für einen tollen Job haben. Und natürlich sind die Rahmenbedingungen nicht immer die besten. Und da kommt auch bestimmt noch viel auf uns zu. Aber so nach dem Motto, nicht den Kopf in den Sand stecken, ne? Und dann waren auch 5, glaube ich. Boah, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie viele. Aber auch einige bekannte Gesichter, Bettina Hüske und Marie-Sophie von Schleen, die halt auch so, ne, als junge Betriebsleiter einfach, ne, so gesprochen haben, wo sie ihre Nischen gefunden haben oder wie sie sich motivieren, den Betrieb weiterzuführen. Genau, und ich war dann in einer Podiumsdiskussion ums Thema Flächen-PV. Also es ging dann auch so ein bisschen Zukunft Acker, Zukunft Tiere. Und und Guido Höhner, schöne Grüße an der Stelle, rief mich Anfang diesen Jahres irgendwann an, sagte, Carina, ich brauche noch eine Gegnerin zum Thema Flächenphotovoltaik in meiner Diskussion. Da haben wir halt ein bisschen halt drüber diskutiert. Also es war jetzt auch keine heiße Diskussion so, aber halt einfach nochmal so die verschiedenen Standpunkte. Und ich habe dann halt darüber gesprochen, dass ich halt dieses reine, also ne, natürlich kann das eine Chance sein für Betriebe. Es war ja auch jemand da, der das realisiert hat im Betrieb, kann auf jeden Fall Chance sein. Mit Sicherheit wird die Energiegewinnung in der Landwirtschaft auch in Zukunft nicht wegzudenken sein und ein Wirtschaftszweig sein. Aber es kann halt auch eine Gefahr für Betriebe sein, ne? Weil mir wird bei der Debatte immer so ein bisschen zu wenig betrachtet, weil es gibt eben auch Gegenden wie bei uns zum Beispiel Rheinland-Pfalz, Realteilungsgebiet, viele kleine Parzellen, viele Eigentümer, und nicht immer ist der Landbesitzer ja der Landwirt, der dann ne, die Fläche dafür nutzen kann. Und ja, wenn man sich den Pachtmarkt da eben anguckt, also 2/3 der landwirtschaftlichen Flächen sind immerhin gepachtet und nicht Eigentum der Landwirte. Und die Pachten sind auch um 70% die letzten Jahre gestiegen. Und sowas kurbelt das natürlich auch an, ne? Und das darf man halt auch nicht verkennen bei der Debatte. Und ich sage halt immer, wenn man zum Beispiel so Agri-PV-Anlagen in einem Betrieb in irgendeiner Form gut integrieren kann, finde ich das super. Aber ich bin einfach kein Freund davon, so Anlagen, gerade wenn sie von Investoren sind, und dann, da habe ich auch mit vielen jungen Leuten schon drüber gesprochen, die auch sagen, das macht ihnen Angst, beziehungsweise ja, wenn man es einfach moralisch sieht, finde ich es, wir haben so viel versiegelte Fläche, jeden Tag verschwinden weitere 50 Hektar und Tendenz steigend so ungefähr, und wir haben andere Möglichkeiten für PV-Anlagen einfach, wo ich sage, da muss man zumindestens nicht, wie es oft in der Vergangenheit schon passiert ist, ne, den besten fruchtbaren Boden dafür hernehmen. Ja. Und das war so die Debatte darum.
Was war denn die Zielgruppe oder die, wer war denn jetzt da bei diesem Tag eingeladen? Also LVM ist ja die Landwirtschaftliche Versicherung Münster, ne, heißt, ist glaube ich die Abkürzung. Und wer waren da jetzt? Waren da jetzt eher Politiker oder eher Verbandsfunktionäre oder waren da eher Landwirte? Waren da nur
bunt gemischt?
Jeder hinkommen oder?
Ja, man musste sich anmelden, wie das jetzt, ob sich da jetzt jeder einfach anmelden kann, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ich glaube aber schon, weil auch im Vorfeld hatte die Top Agrar zum Beispiel auch für den Tag geworben, dass man sich halt anmelden kann. Deswegen glaube ich schon, dass man da auch so als, und zwar bunt gemischt, also es waren sowohl von Firmen verschiedene Leute da, als auch Praktiker, Politiker, wahrscheinlich eher dann auch regionale Politiker.
Ja,
ne?
Ja.
Und ja, also war ein gutes Programm, also sehr interessanter Tag. Wenn einer die Möglichkeit hat, kann ich auch empfehlen. Ist auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung gewesen.
Also war das auch wirklich den ganzen Tag dann von morgens?
Ja. Ging um 9 los und auch bis um 16:30, ja, irgendwie so 5 Uhr rum. Ja. Und dann aber auch zwischendurch, ne, 1,5 Stunden Mittagspause und es gab was Leckeres zu essen und halt auch viel Möglichkeit. Also wurde auch immer gesagt, so nach dem Motto, ne, zum Netzwerken, dass man einfach miteinander da auch nochmal sprechen kann und so. Und auch abends dann, sag ich mal, Open End, ne, dann gab es dann auch, als die offizielle Veranstaltung zu Ende war, dann auch nochmal was zu essen und wo dann auch gesagt wurde, ne, wir können gerne bleiben. Henry Maske war da, hat eine Rede gehalten, das fand ich auch spannend.
Ah, das habe ich auch irgendwo ein Statement davon gesehen oder so.
Ja.
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 Henry Maske. Und hast du auch noch ein Pläuschchen mit dem gehalten, ne, mit Henry Maske?
Nee, tatsächlich nicht. Der ist natürlich dann, wie das immer so ist, ne, direkt von der Bühne runter, das Programm ging weiter und dann war auch gleich weg, aber war auf jeden Fall auch eine interessante Rede, also hat so von seinem Werdegang halt einfach erzählt, ne, und auch so, wie viele Niederlagen er einstecken musste und ging so ein bisschen der Tonus halt einfach, ja, wer aufgibt, hat schon verloren, ne, und dass man halt manchmal auch Durststrecken durchstehen muss und, ja, wie gesagt, so alles in allem halt so ein bisschen nochmal, war es ein schöner Tag, weil es einfach nochmal ein bisschen so motivierender war und nicht nur dieses übliche, ne, alles ist schlecht und wir haben es so schwer, sondern einfach auch nochmal zur Zeit. Ja,
ja, ich weiß, was
wirklich,
du meinst.
Also ich habe mich mit vielen darüber unterhalten und es ist wirklich so, dass es manchmal, das ist auch belastend so, also dass überall, man kommt so hin und dann wird immer nur darauf geschimpft, was alles schlecht ist und wie gesagt, das sehe ich ja auch und da muss sich auch was ändern, keine Frage und da kämpfen wir ja an vielen Stellen für, aber trotzdem, es bringt ja auch nichts, den Kopf immer nur in den Sand zu stecken, ne? Und manchmal fehlt mir das schon auch, da nochmal so ein bisschen, ja, einfach positiv an die Sache ranzugehen, weil am Ende machen wir unseren Job alle gerne, ne?
Aber das ist tatsächlich bei so manchen Vortragsveranstaltungen, wenn du da das Programm durchgehst, dann sind da Fachvorträge und der Titel dann immer: Wie gehe ich mit der Herausforderung, weiß ich nicht, in der Düngung um? Wie gehe ich in Herausforderungen in der Viehhaltung um? Was ist mit der Problematik der, was weiß ich, Steuern? Irgendwie, dann denkst du dir so, liest du von 10 oder 8 von 10 Vorträgen fangen an mit irgendwelchen Problemen, Herausforderungen. Und denkst du, ja, das ist schön, ja. Da kommt, ja. Aber das ist halt so, wo die Leute sich mit beschäftigen. Und da gebe ich dir recht, wenn du dann so einen Vortrag natürlich hast von Henry Maske, wer aufgibt, hat schon verloren, oder irgendwie so ein Motivationsding, das ist vielleicht ein bisschen positiver Blick über den Tellerrand dann ja auch.
Ja, war auch mal was erfrischend anderes, ne? Auch so, dass er hat ja mit der Branche nichts zu tun, hat er auch direkt gesagt, ne? Und er hat dann auch zum Beispiel gefragt, bei seinem Comeback zum Beispiel, da hat er dann erzählt, dass er dann morgens um 5 Uhr quasi vor der Arbeit, weil durfte ja keiner wissen, ist er dann schon joggen gegangen und dann fragt er dann auch so in die Runde, ja, wer von Ihnen geht morgens laufen? Ja. Wer zeigt da bei einem Haufen Landwirt auf? Ne, so. Und dann hat er dann auch direkt so gesagt, ja, okay, ne, ihr habt wahrscheinlich um 5 Uhr schon anderes zu tun und geht nicht unbedingt joggen. Aber ja, wie gesagt, war aber trotzdem halt auch einfach erfrischend, mal was anderes zu hören, aber trotzdem für sich als Transferleistung das halt auch ein bisschen mitzunehmen, ne? Und einfach auch nochmal zu sehen, ja, es ist auch nicht immer bei allen anderen alles einfach, ne?
Naja, definitiv, ja. Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant, ja.
War gut.
Dann warst du auch da, weil quasi wieder 2 Tage, wenn ich das so richtig verstehe.
Ja, also mit einer Übernachtung, ja, weil es ging halt morgens um 9 Uhr los und ich meine, hin haben wir tatsächlich auch mittwochs abends 2 Stunden knapp gebraucht, also ne, die Piste war quasi frei und sind aber auch erst später gefahren, weil ich hier noch einige Sachen dann auch zu erledigen hatte. Und zurück haben wir dann 3 Stunden gebraucht, also und das war halt das, wo ich gesagt habe, ne, ich komme halt lieber. Dann fahre ich von mir aus abends spät und bin dann mit einer Übernachtung aber schon vor Ort, wenn so eine Veranstaltung halt morgens losgeht, weil ne, jeder kennt's und wie gesagt, ich muss an Köln vorbei und da ist ja immer irgendwas los und dann stehst du nachher im Stau und dann bist du gestresst, weil du musst ja dann auch auf die, also ne, wenn man nur in Anführungszeichen Gast ist, ist das auch nochmal was anderes, aber ich muss ja auch auf die Bühne und dann kriegt man ja schon Stress unterwegs, wenn du dann das Navi auf einmal sagst, du bist nicht pünktlich da. Ja, ja, genau. Und deswegen mache ich das dann auch lieber mit einer Übernachtung, ja.
Ja, das klingt doch wieder nach einer stressigen, nein, nach einer, nicht, wie soll ich sagen, nicht stressig, aber nach einer vollen, vollgepackten Zeit bei dir, Carina. Jetzt steht natürlich noch die Delute an, wo du ja nach wie vor noch eifrig am Kämpfen bist, dass du auch da hinkommst, wie du ja schon gesagt hast, Carina, ne? Dass wir da uns mit Jannis nochmal austauschen können. Genau. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Bist du da noch positiv optimistisch, dass wir uns da sehen in Bremen, oder?
Ich bin immer positiv und optimistisch. Es ist auch nach wie vor das Ziel, dass ich das schaffe, ja.
Ja, das ist ja schön. Jetzt weißt du ja auch wieder das Datum, der 4. und 5. Dann bist du zum Nikolaus, kannst du wieder zu Hause.
In meinem Kalender an der Kaffeebar steht der Termin auf jeden Fall drin.
Ja. Ja, ist ja
ab
gut.
Sonntag, wenn ich dann den Dezember umgeschlagen habe, dann sehe ich ihn auch jeden Tag.
Ja, stimmt.
Also Sonntag ist auch schon der erste Advent, ne?
Ich wollte gerade sagen, hast du einen schönen Adventskalender, Carina?
Nee, ich habe noch gar nichts. Ich habe keinen Adventskalender, keinen Adventskranz, da bin ich überhaupt noch gar nicht zugekommen. Ich wollte eigentlich gestern auch ein bisschen schmücken schon mal, so wenig so. Ich habe so eine Lichter, so eine Girlande für draußen halt, ne? So mag ich immer ganz gerne, wenn es früh dunkel wird, dass man wenigstens so ein bisschen Gemütlichkeit hat. Aber ich bin auch nicht dazu gekommen. Stattdessen habe ich einen Kuchen gebacken. Da waren wir in Ruhe bei den Hühnern und mit der Family ausgiebig essen. Das war dann auch mal schön.
Ja. Einfach mal. Ist ja auch wichtig, in der Adventszeit gemeinsam Zeit zu verbringen mit der Familie.
Ja, eben. Und ist ja noch Zeit bis Sonntag. Vielleicht schaffe ich es dann noch ein bisschen zu dekorieren. Mal gucken.
Aber hast du immer einen Adventskranz dann auch?
Ja, ich habe so einen, wie nennt man das? Also ich habe
den du öfters benutzen kannst.
Ja, genau, so ein Gestell quasi, genau, wo ich dann mit Ästen, also mit Tannenzweigen und so halt jedes Jahr ein bisschen, weil ich finde das eigentlich ganz nett und dann sind da so 4 Teelicht-Dinger dabei. Dann brauchst du halt, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich war noch nie so ein Freund von diesen herkömmlichen Adventskränzen, die es zu kaufen gibt.
Ja.
Ist nicht meins halt und da ist man dann immer so ein bisschen flexibel, da holt man einfach ein paar Äste und und kann das einfach auch jedes Jahr ein bisschen dekorieren, wie man möchte und sowas. Also ich mache das schon doch, ich brauche das auch. Ich liebe ja Weihnachten.
Ja, das ist doch schön, Carina. Das heißt, bei uns, meine Frau hat schon den Adventskranz fertig.
Ist bei euch der Weihnachtsmarkt schon offen? Also bei uns hat tatsächlich auch jetzt zum Wochenende, außer gestern an Toten Sonntag halt nicht, ne? Aber ich habe gesagt, wir hatten hier gestern 17 Grad, heute Morgen auch 14 Grad schon, also wo ich mir denke, hallo? Also, und hatten aber letzte Woche auch einmal nachts schon -4,5, ne?
Ja, ich musste jetzt schon zweimal kratzen tatsächlich auch. Dann hatten wir wieder 17 Grad. Ja. Aber ich weiß gar nicht, Weihnachtsmarkt und zu dem Thema bei uns in der nächstgrößeren Stadt, da gibt es eigentlich gar keinen richtigen Weihnachtsmarkt, sondern der ist irgendwie nur dann am Wochenende, kommen dann so Bütchen dahin oder so. Da ist jetzt nicht so ein dauerhafter. Ich weiß, ist bei euch denn Weg da so ein dauerhafter Weihnachtsmarkt? Also jetzt klar in den Großstädten wie Koblenz und so wahrscheinlich klar, schon, aber jetzt nicht, sag ich mal, hier in unserer Stadt Goch, da sind ja 34.000 Einwohner, da ist jetzt kein dauerhafter Weihnachtsmarkt.
Wir haben schon einen. Also wir haben ja auch, also kann ich eben auch nur ans Herz legen, der mal hier in der Gegend ist zu dieser Zeit. Wir haben ja auch die lebende Krippe. Also bei uns wird ja tatsächlich auch das Krippenspiel. Ich glaube, die fangen irgendwann Anfang November schon an. Das wird halt richtig groß aufgebaut. Wenn ich es hinschaffe. Bei uns auf dem Marktplatz. Dann haben wir so ein Weihnachtsdorf, nennt es sich halt, mit so kleinen Bütchen, also einer größeren Glühweinbude und dann natürlich was zu essen und so ein paar regionale Stände. Und dann wird, wobei das ist nur am Wochenende meines Wissens nach, da tatsächlich das Krippenspiel dann auch es ist halt für Kinder immer total schön.
Ja,
ne?
Das
ist eine Riesenbühne und auch mit echten Tieren dann, die da hinstellen. Und
auf der Bühne.
Ja, das ist ein Riesending. Also wenn ich da mal, wenn ich es hinschaffe, dann schicke ich dir auf jeden Fall mal ein Foto. Das ist echt ganz nett gemacht hier doch.
Ich mir so
hier Ochse, ist was los in Andernach.
So ein Ochse, wie der so eine Bühne hochläuft, die Treppe da so hoch.
Ja, die Tiere sind dann so an der Seite, also nicht oben auf der Bühne, aber die haben an der Seite dann halt so einen Unterstand quasi im Stall, ja.
Ja, das würde mich mal interessieren. Aber ich bin auch nicht so ein großer Weihnachtsmarkt-Fan, muss ich sagen. Also ich gehe da schon mal gerne hin, aber dieses Buden angucken da und diese.
Ja, das mache ich auch nicht.
Alle so. Ja, doch, das ist schön. Ja, gut, das stimmt, aber nee, da bin ich auch nicht so ein großer Fan von.
Wobei es auch immer drauf ankommt, wenn es so richtig voll ist, Hatten wir nämlich jetzt auch die Rede wegen Weihnachtsfeier mit der Tanzgruppe zum Beispiel, ne? Wenn du dann echt irgendwie mit 25 Leuten unterwegs bist und da kommst du ja nirgendwo mehr dran. Und ich habe jetzt auch gehört dann von unserem Männerballett, die waren am Samstag dann in Koblenz und der Erste holt die erste Runde Glühwein und hat allein schon 90 Euro nur Pfand am Back gehabt, 5 Euro für die Tasse Pfand. Und und da war halt auch die Hölle los dann, ne? Erstes Wochenende und so, wie das halt immer ist. Und dann finde ich es auch immer, also ich mag tatsächlich auch so die kleineren dann lieber, wo nicht so viel los ist, wo es nicht so überlaufen ist. So in den Großstädten finde ich es dann auch manchmal echt irgendwie anstrengend.
Ja, das ist halt bei uns jetzt in Weetz, in dem Dorf, wo ich jetzt quasi wohne, da ist dann einmal ein Samstag, ist das glaube ich nächste Woche Samstag, dann ist das wirklich, die Vereine haben dann jeder so eine Bude da, dann verkauft, weiß ich nicht, der Fußballverein verkauft dann Waffeln und dann der Frauenchor, der macht dann Glühwein und Rotes Kreuz und so, die haben da alle was, dann gibt's da so eine Bühne, wo die Kindergärten alle der Reihe nach singen und da gehe ich tatsächlich auch gerne hin, aber wenn ich das jetzt so gucke in Düsseldorf oder Aachen oder so, wo du dann da dich einfach mit der Menge so da durchschiebst, ne, und dann, dann habe ich das auch lieber ein bisschen kleiner und vielleicht auch dann jetzt nicht, sag ich mal, diese Stimmung, dass man jetzt in Aachen da irgendwie in der Altstadt ist oder so oder in Köln oder so, sondern ist halt irgendwo auf dem Dorfplatz und hast aber auch Platz, mit den Kindern da rumzulaufen und für die ist auch was dabei. Das ist, ja, vor allem, das ist dann auch nicht so krass teuer, wie wir, also jetzt, wir brauchen jetzt alle nicht wahrscheinlich ums Geld beklagen, aber wenn du dann so ein Glühwein, wie du schon sagst, ich weiß nicht, was mittlerweile so eine Tasse kostet, das ist ja ähnlich wie beim Oktoberfest, wo jedes Jahr eh wieder teurer wird. Ja. Dann weiß man doch, dass das für einen guten Zweck ist, ne, für die Vereine und dann ist mir das doch deutlich lieber tatsächlich. Naja, habe ich wieder, gut, wir sind ja über das Thema Adventskalender raufgekommen. Jetzt wollte ich tatsächlich noch Werbung für Lemken machen. Auch Lemken hat ja wieder einen Gebrauchtmaschinenkalender. Wir haben ja jedes Jahr so eine Art Adventskalender oder nicht nur eine Art Adventskalender. Wir haben dann 24 Türchen. Hinter jedem Türchen ist eine Maschine der Firma Lemken. Manche sind gebraucht, manche sind nicht so gebraucht. Und die kann man dann immer für günstige Kurse erwerben. Also an der Stelle nochmal die Augen offen halten. Carina, auch bei dir natürlich, wenn du noch keinen Adventskalender hast, du kannst gerne den Lemken-Adventskalender und auch das ein oder andere Türchen dann dir zumindest anschauen. Und das wäre nochmal der Hinweis. Ansonsten hoffe ich natürlich, Carina, dass du noch einen Adventskalender kriegst jetzt. Ja. Hast du denn zumindest so einen Schokoladen, so einen kleinen irgendwie jetzt noch vorzukaufen? Oder?
Mal gucken. Normal kriege ich von meiner Mama. Meine Mama besorgt mir ja immer noch einen Adventskalender. Da kommt ja jedes Jahr die Frage so nach dem Motto, wo ich sage, nee, da wird man nie zu alt für. Und wenn es nur so ist, ist es auch egal, wenn das nur so ein No-Name-Schokoladenkalender ist. Ja. Ist völlig egal. Hauptsache, ich kann jeden Tag ein Türchen aufmachen.
Ja, das ist auch wirklich immer schön, tatsächlich. Ja, Carina, ich muss sagen, ich habe mir alle Sachen, die ich tatsächlich auf, ich hatte heute mal eine Liste mir gemacht, weil ich ein paar Sachen hatte, sind mir so über die Zeit immer so aufgefallen, deine Storys und so, da habe ich mir das aufgeschrieben und ich habe alle Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe, konnten wir ausnahmslos klären. Ich muss sagen, wir haben eine Stunde 20 geredet.
Ja, Wahnsinn.
Wir sind auch ziemlich oft vom Thema abgeschritten.
Welches Thema?
Eigentlich alle Themen, wir haben auch mal diskutiert. Die hart und heckige Kalenderdiskussion.
Ja, ist auf jeden Fall schön, dass wir das hier auch mal aufarbeiten konnten, meine letzten 2 Wochen. Ich bin ja auch, also klar, so in den Storys, ne, habe ich immer versucht, irgendwie ein bisschen mal, aber ich bin weder dazu gekommen, mal irgendwie einen Post fertig zu machen mit ein paar ausführlicheren Infos noch sonst was, weil ich wirklich hier von der Tasche und im Auto gelebt habe, wirklich nur hinher und
da kommt. Ja, aber diese Woche ist auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ein bisschen ruhiger, oder Carina?
Ja, diese Woche ist ein bisschen ruhiger.
Kannst du mal die Wäsche machen und so.
Ja, die läuft auch gerade. Die ist jetzt fertig. Eben hat man es nicht gehört, dass mein Handy eben mal kurz gepingt hat. Das war nämlich eine Erinnerung. Ich habe mein Handy zwar im Flugmodus wie immer, aber die Erinnerungen, die pingen ja dann trotzdem auf. Das war die Erinnerung, dass die Wäsche fertig ist.
Aber du hast jetzt nicht so eine Hightech-Waschmaschine, womit WLAN ist.
Nein, ich stelle mir die, ich mache das ganz oft auch, dann stelle ich die morgens an, gehe in Betrieb rüber und dann stelle ich mir eine Erinnerung, damit die dann nicht, weil sonst vergesse ich das und dann liegt die abends noch da drin, dann kannst du sie gerade nochmal waschen.
Dann hat die schon ihr eigenes Mikroklima entwickelt.
Genau. Ja.
Ja, schön. Dann mit diesen Haushaltstipps können wir ja sagen, jetzt entlassen wir unsere Zuhörer in die neue Woche, beziehungsweise in unsere, wir haben jetzt die neue Woche, die Zuhörer haben ja schon wieder Wochenende fast. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst, dass du uns über deine Reisetätigkeiten erzählt hast. Und auch vielen Dank an die Zuhörer für das tolle Feedback. Immer wieder gerne. Auch ausführliches Feedback. Wir lernen ja immer wieder dazu. Ah, da fällt mir noch, ich sehe gerade noch was auf meinem Zettel, Carina. Ich muss noch eine Sache noch einwerfen. Du hast mir dann noch erzählt, Feedback, das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, zum Thema Eier in Kantinen. Ganz wichtiges Thema, was wir noch
hatten. Das hatten wir auch noch.
Ein User hat ja geschrieben, das war ja, sind wir nicht ganz chronologisch, sondern das war ja noch vor der Folge, vor August. Da hat ja einer dir geschrieben, das hast du mir auch gesagt, Vollei wird tatsächlich nicht genommen, weil das irgendwie hygienisch natürlich problematisch ist. Wenn man die Eier aufschlägt und dann mit den Händen, die ja an diesen Eiern waren, in Anführungszeichen, in den dreckigen Eiern, dann müssen die ja gewaschen werden, die Hände, wo ich dann ja geschrieben habe, dir auch geschrieben habe, normalerweise gehe ich davon aus, dass man sich regelmäßig auch in der Kantine und die Hände wäscht.
Ich hoffe doch.
Aber dann war noch die nächste Frage, die ich mir dann gestellt habe, ob man sich dann vielleicht nach jedem Ei, was man aufschlägt, die Hände waschen muss, weil das wäre natürlich äußerst ineffektiv, wenn man, sag ich mal, Rührei in so einem Hotel macht mit 100 Eiern und man muss sich 100 Mal die Hände waschen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass man da auch einiges an Handcreme braucht, weil sonst kriegt man, glaube ich, ziemlich schnell.
Ich glaube auch, Hände. Ja.
Also vielleicht da nochmal weitergehende Aufklärung gerne. Und jetzt überlasse ich dir wie immer das letzte Wort, Karin.
Super, danke. Ja, danke fürs Einschalten. Ich mach's kurz und knapp nach einer Stunde 22. Danke dir, Johannes, für die super Überleitungen, die du heute gefunden hast. Und ja, ich wünsche euch allen 2 gute Wochen und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis bald.
Abonniert uns auf Spotify oder überall da, wo ihr Podcast hört. Wir freuen uns außerdem über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und natürlich könnt ihr euch bei Fragen und Anregungen jederzeit melden auf unseren Instagram-Kanälen, auf Facebook oder per Mail an podcast@lemken.com.